Wie würde es mir und wie würde es dir gehen, wenn wir in einer ähnlichen Lage kommen würden, wie die Geschichte, die heute sozusagen Grundlage für unsere Predigt ist? Wie würde es dir und mir gehen, wenn wir, wie wir es zum Beispiel ja in unseren Nachrichten so oft die letzten Monate gehört und gesehen und mitgeteilt bekommen haben, dass wir in einer Stadt wohnen, wo kein Ausbrechen und Hinausgehen möglich ist? Wie würde es uns gehen in einer Stadt, in der es kein Wasser gibt, weil die Wasserversorgung zusammengebrochen ist? Wie würde es uns gehen in einer Stadt, in der die Vorräte zu Ende gehen, weil die Geschäfte leer gekauft sind? Wie würde es uns gehen in einer Stadt, in der wir auch kein Essen kochen könnten, weil wir vielleicht gar kein Brennmaterial besorgen könnten, weil kein Strom mehr da ist, weil kein Gas geht und kein Öl? Wie würde es uns gehen in einer Stadt, in der wir immer wieder neu merken, jetzt bin ich ohne Sendung, oder? Doch, okay. Wie würde es mir gehen in einer Stadt, in der ich entdecke, alles, was zum alltäglichen Leben gehört, funktioniert nicht mehr? Naja, wir würden sagen, gut, das lässt sich vielleicht aushalten. Irgendwann kommt dann doch der Handwerker. Aber der kommt nicht, weil der Feind dafür sorgt, dass keiner kommt. Keiner rein und keiner raus. Diese Geschichte im Alten Testament ist so weit weg von unseren alltäglichen Nachrichten ja gar nicht. Ich denke an die Nachrichten der letzten Wochen, wo es darum ging, dass Städte in der Ostukraine eingeschlossen waren. Ich denke daran, dass belagerte Städte im Irak, in Syrien ums Überleben gekämpft haben. Was für ein Elend haben wir erlebt und gesehen und gehört über Kobane. Und dann denke ich mir, wie weit hat es die Menschheit gebracht? Wie klug sind wir doch? Der humanistische Kern in uns, der sich ja angeblich in uns befindet und sich entwickelt, hat er die Menschheit wirklich weitergebracht? Ich nehme uns einmal mit in eine Geschichte des Alten Testamentes, die ja weit vor Jesus berichtet wird. Einige Jahrhunderte vor Jesus. Und wir entdecken, was dort erzählt wird, ist auch heute in vielen Städten sogar noch Alltag. Und wir halten einmal die Frage in Erinnerung, ich komme darauf zurück, wie würde es uns gehen, um dann zu schauen, wo wir in unserer Geschichte sozusagen zu liegen kommen. Die Situation war die in 2. Buch Könige, Kapitel 6, ab Vers 24. Nur diese erste Zeile erst einmal, wo es darum geht sozusagen: Da begab es sich, dass Ben-Hadad, der König von Aram, seine ganze Heeresmacht zusammenzog, heranrückte, um Samaria zu belagern. Da entstand in Samaria eine große Hungersnot. Ja, sie belagerten es so lange, bis ein Eselskopf 80 Schekel Silber und ein Viertel Kab wilder Zwiebeln 5 Schekel Silber kostete. Und was dann erzählt wird, ist unvorstellbar, dass nämlich in der ganzen Not die Nachbarschaft sozusagen anfing, einander zu bedrängen, Kinder zu töten und sie dann zu essen. Also eine Form des Kannibalismus, wie wir uns das kaum vorstellen können. Solch eine Not. Inmitten dieser Stadt saß Elisa, der Prophet, ein Mann Gottes, der nicht ganz unschuldig war am Zustandekommen dieser Situation. Aber das dürft ihr gerne einfach mal zu Hause in den Kapiteln davor lesen. Jedenfalls, er sitzt mit den Ältesten zusammen inmitten dieser belagerten Stadt. Und der König hat sich nun entschlossen, sozusagen dem Elisha das Licht auszulöschen. Er hält ihn für schuldig und will ihn sozusagen umbringen. In Vers 33 heißt es dann: Und noch redete er mit den Ältesten, siehe, da kam schon der König zu ihm herab und sagte: Siehe, solches Unheil kommt von dem Herrn, wie soll ich da noch auf den Herrn vertrauen?
Und Elisha antwortete, höre das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Interessant ist, dass auch hier schon zu beobachten ist an manchen Stellen, dass Gott sich in mancher Antwort ausgediegen Zeit lässt. Die Not und die Opfer, das Elend und der Tod vieler Menschen ist sozusagen schon passiert. Wir würden vielleicht gleich wieder fragen, warum lässt Gott das zu? Ich stelle die Frage immer gerne anders. Warum halten wir uns eigentlich nicht an die Regeln zum Leben, die Gott gegeben hat? Was ist das Problem, dass ich bei Rot über die Ampel fahre oder dass es die Regel gibt, die mich davor schützen soll, bei Rot über die Ampel zu fahren? Wer fährt? Der Gesetzgeber oder ich? Wer sitzt am Steuer? Wer lebt so? Das Not und die Elend sind unvorstellbar in der Stadt. Und dann plötzlich sagt Elisha, höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr, morgen um diese Zeit kostet am Tor von Samaria ein Seher Feinmehl einen Schekel und zwei Seher Gerste einen Schekel. Also das ist unglaublich. Vorher brauchte man noch mehrere Schekel Silber, um wertloses Gemüse, Wildzwiebeln zu kaufen oder einen sozusagen toten Eselskopf auszukochen und da vielleicht die Innereien sozusagen abzuziehen und zu nagen. Ein unvorstellbarer Preis wurde dafür gezahlt. Und jetzt sagt Elia, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit, also in 24 Stunden, kostet am Tor von Samaria hier in unserer Stadt ein Seher Feinmehl ein Schekel und ein Seher Gerste einen Schekel. Und ganz ehrlich, manchmal bin ich froh, dass ich in manchen Geschichten nicht vorkomme. In den meisten ja nicht. Denn ich weiß nicht, ob ich nicht genauso gedacht hätte wie der Schildträger. Der Schildträger des Königs, auf dessen Arm sich der König stützte, antwortete dem Elisha, selbst wenn der Herr am Himmel Fenster anbrächte, wie könnte das geschehen? Also ein total moderner Zeitgenosse, gell? Locker vom Mocker, so ganz cool. Hör mal, selbst wenn Gott Löcher in den Himmel bohrt, woher soll in unserer Situation hier so viel Getreide kommen, dass das möglich ist? Mit all den Feinden vor der Tür. Was erzählst du da eigentlich? Hallo? Und die Antwort des Elisha ist, dass er sagt, Elisha erwiderte, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber essen wirst du nichts davon. Also das war nicht wirklich eine sonnige Perspektive. Das war sozusagen, morgen wird alles anders, aber davon kriegst du nichts mehr mit. Irgendwie Schon heftig. So, nun hat der Prophet sein Wort unter die Leute geteilt, nun hat der Prophet sozusagen Hoffnung gemacht, Wort des Herrn. Und was hat sich geändert? Wer vor die Tür trat, hörte immer noch das Schreien, das Klagen, das Jaulen, das Weinen der Menschen. Wer vor die Tür trat, roch überall immer noch den Geruch des Todes von verwesenden Leichen. Wer vor die Tür trat und vielleicht in die Nähe des Stadttors kam, wusste, da draußen lagert der Feind. Keine schöne Vorstellung. Was hatte sich jetzt mit diesem Wort eigentlich geändert? Vielleicht war Hoffnung entstanden, Neugier. Der Prophet, wenn er sprach, hatte meist immer Dinge in Bewegung gebracht. Er hatte einen guten Ruf, seine Worte traten ein und er hatte auch Kraft und Macht, Wunder zu tun. Also von daher schien diese Quelle schon sehr zuverlässig. Und ich denke mich wieder in diese Situation hinein, und merke den Kampf in mir, den Bauch aushalten müssen, der vor Schmerzen und Hunger wehtut, das Leiden der eigenen Kinder zu sehen, die verlangen nach Wasser und Essen, die Geräusche zu hören von Menschen, die kurz vor dem Verhungern und Verdursten vielleicht sind. Kein schönes Szenario. Und dabei geht es in dieser Situation, wie so oft im Leben, um etwas ganz, ganz Grundsätzliches, nämlich: Schaffe ich es, Mensch und menschlich zu bleiben? Es weilten aber 4 aussätzige Männer, so lesen wir weiter, vor dem Tor. Wo kommen die denn plötzlich her? Die waren da schon immer. Vor den Toren der Stadt lagerten die siechenkranken Menschen. Vor den Toren der Stadt lagerten die, die unrein waren, weil man ihre Ansteckung nicht in den Mauern der Stadt haben wollte. Vor den Toren der Stadt versorgte man sie vielleicht mit Abfällen und Resten. Vielleicht hatten sie Verwandte, die ihnen etwas zu essen gaben. Vor den Toren der Stadt führten sie inmitten ihres Elends, das sie vielleicht schon gewohnt waren von Krankheit und Schwäche, inmitten ihres Lebens vor der Stadt, sind 4 Männer beieinander, die ebenso von dem Mangel an Essen und Hunger und der Aussicht zu sterben bedroht sind. Was wollen wir hierbleiben, sprachen die Männer zueinander, bis wir sterben? Wenn wir die Absicht haben, in die Stadt zu gehen, wo Hungersnot herrscht, so werden wir dort sterben. Bleiben wir jedoch hier, so müssen wir auch hier sterben. Wohlan, wir wollen ins Heerlager Arams überlaufen. Lassen Sie uns am Leben, so leben wir weiter. Töten Sie uns, so sterben wir eben. Das scheinen die eigentlichen Gewinner in der Geschichte zu sein. Die sind sowas von fertig mit ihrer Welt. Die können nur gewinnen, entweder einen flotten Tod oder hier langes Siechtum, da langes Siechtum. Also, sie haben nur die Wahl zwischen schnell sterben oder langsam sterben. Oder vielleicht überleben wir es ja. Mal gucken. Also eigentlich, so hat man den Eindruck, wenn wir ins Heerlager überlaufen, wir können nur gewinnen. Einen flotten Tod oder leben. Schauen wir mal. Und die 4 machen sich auf. Sie machen sich auf in der Abenddämmerung, um ins Lager Arams zu gelangen. Als sie aber am Rand des Aramäerlagers kamen, siehe, da war niemand darin. Der Herr hatte nämlich im Aramäerlager ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Rossen und das Getöse einer gewaltigen Heeresmacht vernehmen lassen, sodass sie zueinander sagten: Gewiss hat der König von Israel die Könige der Hethiter und die Könige Ägyptens gedungen, um uns zu überfallen. Und so hatten sie sich deshalb in der Abenddämmerung aufgemacht und waren geflohen. Und sie hatten ihre Zelte, ihre Rosse, ihre Esel, überhaupt das ganze Lager, so wie es war, im Stich gelassen und waren, wir würden vielleicht sagen, in Panik geflohen, nur um ihr Leben zu retten. Ein spannendes Wunder, oder? Gott schenkt in das Heerlager der Aramäer eine Verwirrung, sozusagen ein Wunder, ein Hörwunder. Sie hören plötzlich nicht Sphärenklänge, ja? Sie hören das Quietschen und Schnauben und Toben und Klirren und das Aneinanderschlagen von metallenen Waffen, Hufe. Also so richtig, da könnte sich jetzt Hollywood austoben, ja. Wieder so, wow, so richtig von allen Seiten, nicht die Monster kommen, sondern die Heerwagen da. So wie bei Troja, ja, richtige Massenaufläufe von Kriegern. Und die haben gedacht, oh, 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 das gibt Ärger. So stark waren dann die Aramäer doch nicht. Und sie dachten, es braucht ja bloß einer anfangen. Manchmal greift sowas ja um sich. Aber alle haben es gehört, alle hörten dieses Getöse und sie machten sich auf und wollten nur noch ihr Leben retten. Nur noch ihr Leben retten. Die haben nicht gesungen, nur mal kurz die Welt retten. Die wollten nur noch, ohne E-Mails zu checken, einfach nur noch ihr Leben retten. Das war so ihr Ding. Einfach los und nur noch das eigene Leben retten. Und als jene Aussätzigen an den Rand des Lagers gekommen waren, traten sie in ein Zelt. Und was machen sie? Sie aßen und sie tranken. Sie trugen Silber und Gold und Kleider von da fort und gingen hin, um es zu vergraben. Die machen den Fund ihres Lebens. Das hier Lager ist verlassen. Das Erste, was sie machen, sie essen, sie trinken. Sie nehmen das, was sie als Erstes unmittelbar gebrauchen. Endlich wieder Nahrung zu sich, endlich wieder trinken, endlich wieder etwas essen. Und dann können sie ihr Glück nicht fassen. Während sie essen mit vollen Backen, fangen sie an zu staunen und zu gucken, was alles im Zelt ist. Und sie entdecken Gold und Silber und Münzen, je nachdem, oder noch tolle Kleider. Und sie waren die Außenseiter der Gesellschaft. Sie waren in der Sieche vor der Stadt. Dort lebten sie, in ärmlichster Behausung. Und jetzt so ein Glück, so ein unfassbares Glück. Und sie tun zunächst einmal das, was man normalerweise vielleicht tut, gucken, dass man einen guten Teil von dem, was man gefunden hat, erst einmal sicher vergräbt. Möglichst so, dass man es wiederfindet. Also sie denken, bevor uns das weggenommen wird, wir vergraben das. Wer weiß, wann wir es wieder brauchen. Dann kamen sie wieder, traten in ein anderes Zelt und plünderten es und gingen es auch hin, um zu vergraben, was sie gefunden hatten. Also sie kommen in einen geradezu, wie soll ich sagen, so eine Art Rausch, ja, so Goldrausch, Beute machen. Hier und hier und hier. Das ist ja dann manchmal so. Man weiß gar nicht, wo sozusagen zuerst anfangen. Wir haben das bei unseren Kindern manchmal Weihnachten gehabt, wenn sie denn dann am Tannenbaum waren und die Geschenke sahen, war ja nicht viel, wir haben das nur geschickt verpackt, aber das waren so viele Geschenke. Die wussten manchmal gar nicht, dann standen sie da und wussten überhaupt nicht, was sie machen sollten. Wo zuerst anpacken? Wo zuerst auspacken? Was zuerst in die Hand nehmen? Bei so viel Geschenkefülle. Und ich glaube, das ging denen genauso. Und dann merkten sie, und das Interessante ist jetzt in Vers 9, dann aber sagten sie zueinander, wir tun nicht recht. Der heutige Tag ist ein Tag froher Kunde. Schweigen wir und warten wir bis zum hellen Morgen, so trifft uns Schuld. Kommt also, wir wollen hingehen und es dem Königspalast melden. Ihr erinnert euch an die Eingangsfrage? Wie würde es dir und mir gehen in so einer Situation? Es ist doch unglaublich, dass diese Männer vom Leben wirklich nicht verwöhnt, siechenkrank, ausgestoßen aufgrund ihres Aussatzes, sie sind zum Siechen, zum Dahinvegetieren, bis der Tod sie holt, verdammt. Und diese Männer kommen inmitten ihres Rausches wie zur Besinnung und verfügen plötzlich über eine Kategorie tiefster Menschlichkeit und Barmherzigkeit. Mit einem Mal sagen sie, wir tun nicht recht. Hey, wir haben gerade das Glück gefunden. Wir sind die Glücklichen. Wir sind die Ersten. Wir sind diesmal oben auf. Wir sind die Gewinner, könnten Sie doch sagen. Selber schuld, wenn Sie in der Stadt bleiben. Sie trauen sich ja nichts. Wir haben uns ja getraut. Wir haben das Risiko getragen. Wir haben uns aufgemacht. Und die Pappnasen hinter den Mauern. Ihnen war ja egal, wer wir sind. Wenn es uns erwischt hätte, das hätte sie da drin doch gar nicht gejuckt. So hätten sie denken können. Also ganz normal, vielleicht. Aber für sie war das eben nicht normal. Sie sagten zueinander, wir tun nicht recht. Wir werden schuldig, wenn wir nicht erzählen, was wir hier erleben. Wir werden schuldig, wenn wir diese Botschaft, dass die Aramäer geflohen sind, dass es hier Essen und Trinken im Übermaß gibt, dass es hier sozusagen Beute gibt, Gold und Silber. Wir tun nicht recht, wenn wir diese Botschaft auch nur bis zum Morgengrauen verheimlichen. Wir tun nicht recht. Wir können nicht schweigen, denn dies ist ein Tag froher Kunde. Evangelium, gute Botschaft. Euangelion, das ist gute Botschaft. Hier ist Rettung, hier ist Essen, hier ist die Lösung, hier ist das Ende der unsäglichen Not, hier ist das Ende der Belagerung. Würden wir so denken, hätten wir dazu noch die Kraft? Halten wir es durch, auch in schwierigster Not, unser Gesicht und unsere Werte, unsere Beziehung zu Jesus und unseren Anstand nicht zu verlieren? Als sie hinkamen, riefen sie die Stadtwächter an und die berichteten ihnen: Wir sind zum Aramäerlager gekommen und siehe, da ist kein Mensch zu sehen und zu hören. Die Rosse sind angebunden, die Esel sind angebunden und ihre Zelte sind so, wie sie waren. Die Torwächter nun sind clever. Sie geben die Botschaft, obwohl vielleicht nicht so glaubwürdig. 4 Aussätzige. Man weiß ja nicht, was sie da gerade für Halluzinationen haben. Wer garantiert uns, dass die ehrlich sind und nicht bezahlt sind? Wie auch immer, sie riefen die Torwächter sagen es weiter und man meldet es schließlich drinnen im Königspalast. Da stand der König in der Nacht auf und sagte zu seinen Dienern: Ich will euch sagen, was die Aramäer gegen uns im Schilde führen. Sie wissen, dass wir Hunger leiden. Nun sind sie aus dem Lager gezogen, um sich auf dem Feld zu verstecken, indem sie denken, wenn sie aus der Stadt herauskommen, wollen wir sie lebendig gefangen nehmen und in die Stadt eindringen. Diese Perspektive, lebendig gefangen genommen zu werden, war vielleicht damals genauso verheißungsvoll, wie es heute verheißungsvoll zu sein scheint, wenn man von Truppen des IS lebendig gegriffen wird. Die Methoden, die der IS dort anwendet, sind Methoden, die zur Zeit des Alten Testamentes bei den Potentaten und Herrschern untereinander gängig waren. Man hat sich Not und Elend zugefügt, gerade was die Gefangenen und die Sklaven anging, das war unvorstellbar. Und davor hatte der König Angst. Da antwortete einer von seinen Dienern und sagte: So nehme man doch 5 von den übrig gebliebenen Pferden. Da waren auch schon nicht mehr alle da. Die waren schon gegessen, geschlachtet. Dann nehme man doch noch 5 von den übrig gebliebenen Pferden, die hier noch vorhanden sind. Es wird ihnen ja doch gehen wie der ganzen Menge, die schon dahin ist. Die lasst uns hinsenden, um nachzusehen. Man gab also 2 Wagen mit Pferden, und der König sandte sie den Aramäern nach mit dem Befehl: Geht hin und schaut, also überprüft die Botschaft. Sie zogen hinter ihnen her bis zum Jordan und siehe, da war der ganze Weg von den Kleidern und Waffen, die die Aramäer auf ihrer Flucht fortgeworfen hatten. Dann kehrten die Boten um und meldeten es dem König. Nun zog das Volk hinaus und es plünderte das Aramäerlager. Und es kostete 1 Seher Feinmehl einen Schekel, und 2 Seher Gerste einen Schekel, wie es der Herr gesagt hatte. Der König aber hatte den Schildträger, auf dessen Ärmel sich stützte, mit der Aufsicht am Tor betraut. Dort trat ihn das Volk am Tor zu Boden, sodass er starb, so wie es der Gottesmann gesagt hatte. Du wirst es sehen mit eigenen Augen, aber essen wirst du nichts davon. Das ist die Geschichte. Total spannend, finde ich. Das Wort geht in Erfüllung auf so tragische Art und Weise, so wie es eben inmitten der guten Nachricht manchmal so ist. Wenn die Menge erstmal läuft, wird man totgetrampelt. Wir denken vielleicht an das Unglück in Duisburg, wo auch Menschen in Panik geraten und einfach übereinander herfallen und gar nicht anders können, als vielleicht weiterzulaufen und dabei andere totzutreten. Die Tragik dieses Menschen. Das Wort erfüllt sich auf diese dramatische Art und Weise. Die gute Nachricht teilen. Wir sind heute mit unserem 42 Tagen Leben für meine Freunde zunächst einmal in dieser Reihe am Ende. Sie heißt: Die gute Nachricht teilen. Teilen wie die beiden oder wie die vier Aussätzigen ihre Botschaft geteilt haben. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Vier Menschen, Außenseiter der Gesellschaft, haben diese Botschaft von Rettung, von Hilfe, von Nahrung und von Überleben entdeckt, gefunden und sind inmitten der Not, inmitten ihrer eigenen Not und inmitten der Not mit allen anderen Menschen menschlich geblieben und haben diese Botschaft nicht für sich behalten. Wir singen ja manchmal das Lied, ich kann nicht schweigen von der Liebe Gottes. Und manchmal entdecke ich mich dabei, wenn ich dann so um mich schaue, in mich schaue, wo ich denke, ach Herr, das kriegen wir schon ganz gut hin, das mit dem Schweigen. Das haben wir vielleicht mehr geübt als das andere. Deswegen machen wir ja auch 42 Tage Leben für meine Freunde. Diese vier haben etwas gefunden und entdecken den Zusammenhang. Wenn wir diese gute Botschaft nicht weitersagen, dann ist das Unrecht. Diese Bequemlichkeit, vielleicht in der eigenen guten Botschaft und in der eigenen sozusagen neuen Situation des Glücks und der Versorgung und des Reichtums sitzen zu bleiben und es nicht zu teilen, es nicht weiterzusagen, das ist Unrecht. Das ist Unrecht. Wir sind aufgefordert, es weiterzusagen und sozusagen dorthin zu gehen, wo wir wissen, da ist die Not. Dorthin zu gehen, wo wir sehen, da sind Menschen, die brauchen diese Botschaft, dass es in dieser Welt eine Antwort gibt auf den Hunger, auf das Elend und auf das, was Leben kostet und Leben frisst. Es gibt eine Antwort, eine Botschaft, dass sich die Dinge verändert haben. Damals wie heute muss man allerdings dafür etwas tun. Nicht um gerettet zu werden, sondern man muss sich einfach sozusagen aufmachen und an den Ort gehen, wo die Rettung ist. Sie hätten ja auch sagen können in der Stadt, man bringe mir Essen und Trinken. So im Sinne von, alles herbei, alles zu mir, hier bin ich. Ich habe nichts dagegen, dass das Leben mich küsst. Aber inmitten der Not, inmitten des Elends, inmitten der Schwäche, inmitten sozusagen dieser ganzen Schmerzen und des ganzen Elends ist die Herausforderung, die Forderung herauszutreten, sich aufzumachen, an den Ort zu kommen, dahin zu gehen, wo Essen und Trinken und Reichtum ist. Damals wie heute ist die Aufgabe für Menschen in Sorgen, in Nöten, im Elend dieselbe. Nämlich es gilt daran, die gleichen Prozesse zu durchleben und zu leiden wie der König auch. Die Frage zu klären, ist das eine Finte? Stimmt das auch? Ereignet sich das eigentlich so? Passiert das so, wie die gesagt haben? Was ist, wenn es nicht stimmt? Und alles, was man sagen kann, so wie es auch der Diener sagte, überprüf es doch, schau doch, lass dich doch drauf ein und schenk dem Vertrauen und in diesem Fall halt schick zwei Boten und guck, ob es stimmt. Sie kommen zurück und sagen, ja, es stimmt. Was hat sich denn nun geändert? Das sind jetzt lediglich zwei Leute mehr, die sagen, es stimmt. Die vier Aussätzigen haben gesagt, es stimmt. Und jetzt sagen es lediglich zwei Leute mehr, nämlich ganz normale, popelige Soldaten, die sagen, ja, es stimmt. Wir haben also sechs Leute, die sagen, es stimmt. Aber dann hat sich damit wirklich etwas geändert. Für den, der glauben muss, nicht. Es geht um die Frage, bin ich der Siebte, der dieser Botschaft Vertrauen schenkt? Lass ich mich drauf ein. Warum erzähle ich das? Ihr werdet entdecken, dass es immer wieder Menschen gibt, denen man alles erzählt hat, denen man den Weg aufgezeigt hat zum Heil, denen man deutlich gemacht hat, draußen, dort, an dieser Stelle, auch bei Jesus könnten wir sagen, draußen vor dem Tor auf Golgatha, dort ist Leben, Dort ist Vergebung. Dort ist neues Leben. Dort ist ewiges Leben. Dort ist das, was du suchst. Dort ist die Antwort auf deine Not. Und damals, im Alten wie im Neuen Testament, muss ich mich aufmachen als der, der die Botschaft hört, und mich selber zum Kreuz tragen, mich selber dorthin tragen, wo die Quelle sein soll, mich selber dorthin tun, mich selber dorthin bringen, wo meine Not und mein Elend eine Veränderung erfahren kann. Im Neuen Testament erzählt Jesus eine Geschichte von einem König, der Menschen einlädt, zu einem großen Gastmahl zu kommen. Und die Leute haben wunderbare Ausreden. Der eine sagt zum Beispiel, ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt unbedingt hingehen, um ihn anzugucken. Cool, oder? Er kauft erst einen Acker und guckt dann, ob da was taugt. Sehr schlau. Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe gerade hin, um sie zu erproben. Vielleicht waren es ja 5 Joch Ochsen vom Abdecker, so Klepper. Haut und Knochen und lahm und geschunden. Ich muss nun gucken gehen, ob die auch was taugen. Super, oder? Der andere sagt, ich habe eine Frau genommen und kann daher nicht kommen. Das glaube ich. Der hat anderes im Sinn, der war wenigstens ehrlich. Der Knecht kam und erzählte so eine Geschichte und erzählte es seinem Herrn, und der wird stinksauer und sagt, geht schnell an die Hecken und Zäune, geht an die Gassen, führt die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen herein. In unserer Geschichte, in der neutestamentlichen Geschichte, ist es interessant. Da ist zunächst mal nur die Erfahrung, da ist ein reicher König, der einlädt zu einem Gastmahl. Und denen, die geladen sind, fällt etwas Besseres ein oder halt nur eine Ausrede ein, es passt nicht in meinen Kalender, man will das nicht. Und man mag diese Botschaft so nicht hören. Und dann geht diese Botschaft aus an die Menschen, die blind sind, die arm sind, die ausgestoßen sind, die lahm sind, die Sorgen haben, die Hunger haben. An die von der Straße, an die von den Hecken und Zäunen. Und sie kommen und es ist immer noch Platz. Und dann sagt der Herr, geh auf die Landstraßen, geh noch weiter raus, hol die Leute rein, egal wen, egal von wo, sag es, ich gebe ein Gastmahl, es ist Platz, sie sollen kommen. Diese gute Botschaft muss erzählt, muss gesagt werden und muss zu Menschen getragen werden, nicht nur zu meinesgleichen, sondern damals in der alten testamentlichen Geschichte, wie hier auch, zu den Menschen, die draußen sind. Das finde ich so spannend, dass diese Menschen Gott auf dem Herzen liegen. Die, die wir schon längst in unserer Bürgerlichkeit vergessen haben. Gott sieht sie und sie sind ihm nicht egal. Sie sind ihm nicht egal. Und sie dürfen uns deshalb auch nicht egal sein. Das ist die Botschaft dieser Angefangenen, dieser sozusagen Kick-Off, wie das heute so schön heißt, Veranstaltung, 42 Tage leben wir, meine Freunde. Der Trick ist natürlich, dass wir nicht nur 42 Tage leben, sagen, okay, Schluss, ach, was ein Glück, hat sich keiner bekehrt, sind wir fein raus. Nein, das ist ja nur der Anfang. Wir hoffen, dass wir ja damit in eine kontinuierliche Bewegung kommen, dass wir immer wieder neu uns darüber Gedanken machen, wie können wir Menschen erreichen in meiner Umgebung? Wie können wir Menschen einladen, jetzt am kommenden Samstag zu unserem Theaterstück? Wie können wir Menschen sozusagen danach begegnen? Wie kriege ich es hin, sozusagen mit ihnen vielleicht draußen etwas zu trinken oder mich mit ihnen zu verabreden oder vielleicht einmal nachzufragen, wieder im Hausflur, sagen wir, wie war denn das eigentlich gegangen mit dem Theaterstück? Und da braucht man keine roten Ohren kriegen, selbst wenn die sagen, es hat mir nicht gefallen, es ist doch nicht schlimm, mir gefällt auch nicht jeder Tatort. Hallo? Das finden wir völlig normal. Es gibt auch Veranstaltungen, man sagt, also, das sagt mir jetzt nichts. Und mal ganz ehrlich, es gibt auch Gottesdienste, wo man denkt, da hätte ich heute Morgen lieber gefrühstückt. Das ist doch nicht schlimm. Aber es wird immer einen geben, es wird immer Menschen geben, die sagen, ich fand dich interessant. Was war denn für Sie so das Überraschendste? Und vielleicht war das Überraschendste, ich habe noch nie so viele Fromme gesehen, die so herzlich gelacht haben. Na super, hat sich ein Vorurteil aufgelöst. Ist doch cool, oder? Wir sind ganz normal, kann man da sagen. Wir können Gott einladen, an dieser Stelle mit uns kreativ zu sein, beziehungsweise wir dürfen Menschen einladen, um sie mit dem Evangelium sozusagen bekannt zu machen. Wenn wir es nicht sagen, werden wir schuldig. Das ist unser Job. Wir sind herausgefordert, einzuladen. Ob sie dann kommen, ob sie eine Ausrede haben oder ob sie keine Ausrede haben, ist nicht mein Bier. Wir sollen einladen. Wir sollen hingehen. Wir sollen rufen. Wir sollen schlau sein. Wir sollen versuchen, Menschen einfach mit der guten Botschaft in Berührung zu bringen. Ich habe so gedacht, vor 2 Wochen, als der Volker gepredigt hat und er hier vorne das Theaterstück aufgeführt hat, diesen kleinen Sketch mit seiner Frau, die so viel Sport gemacht hat. Was war das alles? Rhönrad, Halbmarathon, Segeln und irgendwie noch so rhythmische Sportgymnastik oder so, keine Ahnung. Jedenfalls nichts, was sozusagen nicht irgendwie unsportlich wäre, richtig investiert. Und ich habe mich gefragt, wie kriegt er jetzt die Kurve? Wie kriegt er jetzt die Kurve? Und ich fand die Frage so genial. Hast du dir eigentlich mal Gedanken gemacht? Du machst so viel Sport, was suchst du eigentlich? Da dachte ich, wow, Treffer. Das war richtig cool, die Frage. Was suchst du eigentlich? Natürlich könnt ihr dir sagen, ich versuche meine Figur zu halten und immer jung auszusehen. Jetzt könnten wir sagen, Herr, die Antwort war einleuchtend. Und was mache ich jetzt? Und Gott würde sagen, weiter fragen, weiter fragen. Ja, was? Ja, ist das alles? Was suchst du wirklich? Kam ja auch. Was suchst du wirklich? Was ist es, was Menschen suchen? Menschen haben einen Lebenshunger nach Bedeutung. In den Nachrichten stand jetzt, 15-jähriger junges Mädchen aus Sachsen oder aus Thüringen, irgendwo, hat sich dem IS angeschlossen, ist übers Internet für romantische Beziehungen und für romantisches Leben verführt worden und eingeladen worden, aufzubrechen, sich von zu Hause zu lösen und dorthin zu gehen. Menschen suchen Bedeutung. Menschen suchen, dass sie irgendwie groß rauskommen, dass man sie nicht übersieht. Wenn man Analytiker fragt, Nahostexperten fragt, was dort eigentlich der Grund ist für diese Gesamtentwicklung, dann sagen sie, das verstehen wir Europäer fast gar nicht, dieses Gefühl von permanenter Zurücksetzung und Erniedrigung, das hat sich tief in die Seele aller arabischen Völker eingegraben. Können wir kaum nachvollziehen. Menschen versuchen, etwas zu kompensieren. Jesus fragt seine Leute, seine Nachfolger selbst, wer Hunger hat, folge mir nach. Wer Durst nach Leben hat, nach Bedeutung hat. Wie viele Menschen leben in einem Zustand ohne Hoffnung? Auf dem Pastorenkonvent, wo Christopher, Heidi und ich letzte Woche waren, also alle Herrschau der Frommen, die Pastoren der Baptisten haben sich mal getroffen, 4 Tage, da gab es ein Beispiel von einem Kollegen, der sagte, Ihnen ist Folgendes passiert, Sie haben Menschen eingeladen aus der Stadt, aus dem Milieu, wo sie wohnten, die wirklich sogenannte klassische Hartz-IV-Empfänger sind. Viele Jahre nicht mehr am Arbeitsprozess teilgenommen, in ärmlicher Umgebung, ärmlich gekleidet, mit ärmlichen Finanzen. Wir wissen ja, wie das ist. Und die sind in die Gemeinde gekommen und haben dann gesagt, haben Angst bekommen. Also was ist denn hier los? Wieso, was ist denn? Irgendwas stimmt nicht, haben sie gesagt. Ja, was denn? Die sind hier alle so freundlich zu mir. Das hat sie misstrauisch gemacht. Sonst ist doch die Behandlung von uns anders. Sonst guckt man doch auf uns herab, sonst grenzt man uns doch aus, sonst dreht man sich doch von uns weg. Wieso ihr nicht? Wieso ihr nicht? Wieso begegnet ihr mir so freundlich? Das Ansehen der Person, habe ich schon mal gesagt, das Ansehen einer Person kommt vom Ansehen der Person. Ich muss hingucken, ich muss den anderen eines offenen, ehrlichen Augenkontaktes für würdig erachten. Dann hebe ich ihn hoch auf meine Augenhöhe. Nicht herabschauen, sondern anschauen, ansehen. Es gibt Menschen, die haben keine Hoffnung. Und wir sagen, Gott ist meine Hoffnung. Vielleicht müssen wir darum beten, Herr, hilf mir, schenk mir Worte. Wie kriege ich es hin? Wie kriege ich es hin, dem anderen deutlich zu machen, dass du die Hoffnung bist? Es geht nicht darum, dass wir dem anderen das Goldene und das Grüne und sonst was vom Himmel irgendwie versprechen, was wir nicht einhalten. Aber es geht darum zu sagen, Jesus zu kennen macht den Unterschied. Jesus ist die Antwort. Ja, sie ist die Antwort. Das bedeutet, er ist die Antwort auf meine Hoffnungslosigkeit. Er kann mir Hoffnung geben auf Ewigkeit. Der Tod ist nicht das Letzte. Er kann mir Hoffnung geben inmitten von Not und Elend, indem ich spüre, ich bin nicht vergessen. Ich bin nicht vergessen. Viele Menschen erleben es als eine Genugtuung, wenn man ihnen deutlich macht, da ist einer, einfach auch weil man selber schon in ihrer Situation ist, der hat mich nicht vergessen, der guckt hin, ich bin nicht allein. Und ich dachte, niemand sieht mich. Gott sieht dich. Gott ist für dich. Und Gott kann Dinge verändern. Gott kann auch Wunder tun. Nicht immer, aber immer wieder. Aber Gott kann helfen, kann Leben schenken und er will Leben schenken. Er will Hoffnung schenken. Er will, dass ein Stück Himmel in das Herz der Menschen fällt. Wenn wir schweigen, machen wir uns schuldig, sagten die vier. Wir müssen diese gute Botschaft den Menschen sagen, die in Not sind. 42 Tage Leben für meine Freunde bedeutet, wir müssen miteinander das Wesen von Gemeinde für uns entdecken. Wir sind gerufen, Menschen das Evangelium weiterzusagen, auf vielfältige Art und Weise. Und dazu gehört, vielleicht wisst ihr, ich muss nicht immer gleich mit dem Schwersten beginnen. Wenn mir jemand erzählt, dass er sozusagen Sorgen um seine Kinder sich macht, was ja heute auch verständlich ist, dann muss ich ihn nicht erst sozusagen beknien und bekneten. Weißt du, du bist ein Sünder, du wirst sterben und du kommst in die Hölle und es raucht und das. Muss ich doch gar nicht. Ich muss doch vielleicht nur sagen, weißt du, ich bin so dankbar, dass ich abends oder wann immer ich kann beten. Ich gehe in irgendeine Kirche, setze mich hin und bete für meine Kinder. Und damit ich mir selber glauben kann, dass ich gebetet habe, gehe ich manchmal hin und zünde eine Kerze an. Die gucke ich an, damit ich weiß, das war mir wichtig. Ich habe jetzt für meine Kinder gebetet. Und das wirkt, ja, das wirkt. Zumindest gehe ich getröstet raus und weiß, ich habe die Sache jemandem in die Hand gegeben, der sie wirklich verändern kann. Und dann auch vielleicht zu entdecken, dass die Botschaft kommt, es hat gewirkt. Wir dürfen Menschen, die nach Leben hungern, sagen, dass es Leben gibt bei Jesus Christus. Es gibt Menschen, die sind einsam und allein. Über 50% der Frankfurter Bevölkerung beispielsweise sind bereits Singles. Und es werden Single-Partys erfunden, After-Work-Partys. Man kommt nach der Arbeit zur Party. Warum? Weil man das Schreien der Stille in der eigenen Wohnung nicht aushält. Die Wände schreien die Stille in mein Herz und machen meinen Geist kaputt. Ich kann sagen, hey, komm in die Gemeinde. Lauter Freaks. Alle ein bisschen durchgeknallt. Alle brauchen Jesus. Alle haben eine Macke. Das ist wie in einer Reha. Da kommen wir auch. Ne? Manche Leute tun dann mal ganz gesund. Aber wenn man mal hinguckt, finde ich so befreiend, die sind alle hier, weil sie krank sind. Da ist keiner gesund. In der Gemeinde sind alles die Leute, die Christus brauchen. Warum? Weil sie alle Sünder sind. Weil sie alle Elend erlebt haben. Weil sie alle an der Frage vorbeigekommen sind, was ist Leben? Wir wissen, wo wir Leben finden. Jesus Christus, so sagen wir, ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. In deinem Licht sehen wir Gnade. In deinem Licht sehen wir deine Liebe zu uns Menschen. Und wir dürfen nicht schweigen. Wenn wir schweigen, machen wir uns schuldig. Wenn wir aber beten, Herr, hilf uns, dass wir es lernen, besser werden, immer ein Stück besser werden, diese Botschaft zu verkündigen. Dann wird irgendeiner im Himmel sagen, mach mal lauter, die beten heute mal das Richtige. Mach mal lauter, das will ich hören, dass die Ingolstädter beten. Wir wollen lernen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wir wollen uns aufmachen. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wissen nicht, was es an Veränderungen bringt. Aber wir wollen es weitersagen. Wir wollen es weitersagen. Und dazu gebe der Herr uns Gnade. Amen.